Vielleicht können wir damit beginnen, dass in diesem Beitrag verschiedene Texte kollagiert sind. Was hat man denn eigentlich gehört?
Genau, man hat zweierlei gehört. Das eine ist einfach das Vorwort zu dieser Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution. Und das zweite ist ein Auszug aus einem Text von Julien Gracq. Julien Gracq ist ein französischer Surrealist gewesen, der 1947 ein Essay geschrieben hat, wo er auf einen für die Surrealisten wichtigen Roman zurückgeblickt hat, nämlich die Gesänge des Mal de Roi von Lord Tréamont, was so aus dem 19. Jahrhundert eines der düstersten und gewalttätigsten Bücher vielleicht ist. Und er guckt sich das nochmal an mit einer ganzen Hinsicht, nämlich, dass er erkennt, ein ganz wichtiges Motiv dieser Gesänge des Mal de Roi ist sozusagen der Schüler, der sozusagen unter dem Zwang leidet, des Lehrers und des Internats und da sozusagen auch in diesem Zwang zum Ruhigsitzen und die Gedanken bezwingen müssen, dass da sozusagen unglaublich gewalttätige Fantasien heraus entstehen. Und Julien Gracq verhandelt das auf verschiedenen Ebenen, genau, über die wir vielleicht auch noch sprechen können.
Ein düsteres Buch, hast du gesagt, und damit ist ja diese vielleicht sehr naheliegende Frage auch schon geöffnet. Was hat denn dann diese Auseinandersetzung mit dem Roman zu tun, mit der Dunkelheit und mit Schwarz in der Kultur?
Also dieses Heft verhandelt das, glaube ich, auf so drei Ebenen mit diesem Dunkelheit und Schwarz in der Kultur. Das ist ja die Überschrift. Und der Ausgangspunkt ist erstmal eine Metapher, die man in der Philosophie der Aufklärung findet, nämlich dass alles, was mit Erkenntnis zu tun hat, irgendwie mit Licht verbunden ist. Also Erkenntnis, Erleuchtung, Aufklärung, das hat sozusagen alles auf so einer bildlichen Ebene was damit zu tun, dass die Dunkelheit dem Licht weichen muss. Und das ist sozusagen das emphatische Projekt der Aufklärung. Und der Gedanke war, dass diese Aufklärungs- und Lichtmetaphorik damit einhergeht, dass es auch eine Hierarchisierung der Sinne gibt, nämlich dass in der Aufklärungsphilosophie das Auge und der Sehsinn sozusagen an der Königssinn werden quasi und dass alle anderen Sinne abgewertet werden, zum Beispiel das Hören oder das Tasten oder das Schmecken. Das sind sozusagen Sinne, die in der Aufklärungsphilosophie eher für sowas Unmittelbares stehen, etwas, was nicht so einen großen Erkenntnisgehalt vielleicht hat, wogegen das Auge halt das ist, was sozusagen über große Distanz halt auch irgendwie Sachen erblicken kann. Der Gedanke dieses Heftes war jetzt, dass die Aufklärung ja unvollendet geblieben ist, insofern als dass sie nicht zu einer menschlichen Gesellschaft geführt hat und sogar sozusagen ganz bestimmte Sachen ausblenden muss. Aufklärung sich oft auch als ja zu Herrschaftsphilosophie geworden ist und dass genau eben sozusagen das, was dem Auge und dem Licht entgeht, das, was im Dunkeln liegt, das ist halt Ausbeutung, Herrschaft. Das sind entstellte menschliche Triebe, Sinne und Leidenschaften. Genau, und der Gedanke war halt irgendwie, es ist sinnvoll, sich diesen Verdrängten zuzuwenden und sozusagen da auch zu gucken, was liegt da für Erkenntnispotenzial und was ist da vielleicht Spannendes rauszuholen. Genau, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass man sozusagen in der Kunst auch ja sozusagen so dunkle Tendenzen hat. In der Romantik kennt man das, dass sozusagen im Moment der Dämmerung überhaupt erst bestimmte Konturen sichtbar werden und da auch ein Erkenntnispotenzial drin liegt, bis hin halt irgendwie zu moderner Kunst, Avantgarde, wo halt schwarze Flächen und die Farbe Schwarz eine wichtige Rolle spielt. Und genau, und es scheint auch die Kunst ja sozusagen ein Medium zu sein, wo in einer nicht begrifflichen Weise des Ausdrucks ein Erkenntnispotenzial drin liegt. Also das ist auch sowas sozusagen, da passieren Vorgänge, die mit Erkenntnis zu tun haben, aber jenseits sozusagen von dieser direkten, ich halt die Taschenlampe drauf halt irgendwie so, ne?
Diese Lichtmetaphorik der Aufklärung, die wird ja ganz klar auch in dem englischen Begriff Enlightenment. Außerdem gibt es aber auch eine ganz populäre Sprachverwendung von dunkel und hell mit verschiedenen Konnotationen. Also man denke irgendwie an Dunkelziffern oder das Schwarzfahren. In dieser philosophischen Auseinandersetzung setzt Kunstspektakel und Revolution an verschiedenen Stellen in dieser aktuellen Broschüre an. Bei Adorno, den ich jetzt mal aus diesem Heft zitiere: Um inmitten des Äußersten und Finstersten der Realität zu bestehen, müssen die Kunstwerke, die nicht als Zuspruch sich verkaufen wollen, jenem sich gleich machen. Radikale Kunst heute heißt so viel wie finstere von der Grundfarbe Schwarz. Wie schließt das denn an das, was du gerade gesagt hast?
Ich glaube, dass verschiedene Aufklärungsdiskurse sich auch widerspiegeln in der Auseinandersetzung, die Adorno da führt. Und ich glaube, was da zum Ausdruck kommt, ist eine ganz deutliche Abgrenzung vom Marxismus-Leninismus und gerade dessen Kunsttheorie, wo ja das Motiv der Widerspiegelung ganz entscheidend ist. Und ja, sozusagen das direkte Abbild der Wirklichkeit, das hat ja auch sozusagen sowas mit Licht, das notwendig ist zum Spiegeln. Und das sozusagen lehnt Adorno als zu einfach ab. Und aber er hat ein ganz ähnliches Motiv, das aber ein bisschen anders ist. Entgegen der Widerspiegelung bringt er das Motiv der Mimesis herein. Und das kommt so ein bisschen so von der Naturgeschichte auch so ein bisschen. Also, dass bestimmte Tiere ahmen irgendwie sozusagen Natur nach, um sie zu bezwingen. Aber sozusagen, sie nehmen die Haltung der Natur dabei selber an. Und das ist genau das, was Mimesis beschreibt. Das ist so etwas Nachahmendes, um bestehen zu können. Und das hat Adorno hier, glaube ich, auch ausgedruckt, weil er die Gegenwart, in der er geschrieben hat, als finstere Zeiten, jetzt ganz runtergebrochen, gesehen hat. Und so finster müssen auch die Kunstwerke sein. Das heißt, sie müssen ein Stück weit die Wirklichkeit nachahmen. Sie müssen das Finstere in sich tragen. Aber das Mimetische hat sozusagen doch auch irgendwie so eine Strategie der Abweichung, wo sozusagen, es ist nicht hundertprozentige Widerspiegelung dieser Angleichung, sondern es verschiebt sozusagen bestimmte Dinge ganz leicht, sodass da was Widerständiges draus erwächst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Adornos Motiv.
Was man dem entgegenstellen kann, was auch schon in dem Beitrag vorkam, sind faschistische Ästhetiken, die auch mit Dunkelheit arbeiten und mit einer Todessehnsucht und Todessymbolen. Inwiefern muss man die denn da einbeziehen?
Ich glaube, dass Adornos dunkle Kunst immer sozusagen die Verletzlichkeit des Individuums halt irgendwie mitzieht. Und in dem Moment, wo man vielleicht den Tod anerkennt oder sozusagen Zeitlichkeit und Endlichkeit der menschlichen Dinge halt irgendwie anerkennt und annimmt, damit arbeitet, dann ist es sozusagen ein Unterschied dazu, wenn man halt den Tod bejaht und ganz sozusagen offen den Tod herbeiführen möchte. Also es geht genau um diese verdrängten Triebe und Leidenschaften, von denen auch Julian Krack halt irgendwie gesprochen hat. Und der hat nämlich 1947 ja diesen Text geschrieben, von dem wir gesprochen hatten. Das heißt, er reflektiert da auch auf den Nationalsozialismus. Und er sieht, im Nationalsozialismus gibt es halt irgendwie so mythische, mystische Elemente. Es gibt eben auch sozusagen ja so irgendwie im Faschismus so eine Faszination an so dunklen Sphären und Schatten und eben Tod, die schwarzen SA-Uniformen, die Totenköpfe auf den SS-Mützen und so weiter. Das kommt da halt irgendwie alles drin vor und das ist aber sozusagen unverarbeitet in einer mythischen Form. Insofern mit Adorno und auch das, was wir in der Broschüre davor haben, ist ja nicht sozusagen, weil die Aufklärung bürgerlich ist, sie ganz und gar zu verwerfen oder sozusagen ein Projekt der Gegenaufklärung zu installieren, sondern sozusagen sie auszuweiten und das, was eben im Dunkeln liegt und diese menschlichen Triebe und Leidenschaften, die entstellt sind, das durchzuarbeiten und auch mit zur Erkenntnis zu bringen. Und das wäre halt irgendwie so ein anderes Projekt, als was man halt irgendwie beim Faschismus sieht, der halt dieses Unbewusste in so eine mythisch-mystische Form halt irgendwie überführt und deswegen Sachen auch unbearbeitet und der Erkenntnis nicht zugeführt lässt.
Ein anderer Aspekt, den ich jetzt so rausgelesen habe in diesen Texten, sind so die Kategorien Erfahrung und Geschichte. Da gibt es Auseinandersetzungen mit Melancholie oder mit Depression. Wie findet das denn statt?
Genau, das ist sozusagen, trägt sich so auf der metaphorischen Ebene dann halt so ein bisschen hin zu diesen Themen, weil gerade Tod, Depression, Melancholie, das sind ja auch Sachen, die immer beschrieben wird, halt irgendwie in so dunklen Farben irgendwie, ne? Die schwarze Galle der Melancholie, so wurde das früher geschrieben, als man sozusagen Melancholie noch als sehr pathologische Abweichung auch betrachtet hat und dafür zum Beispiel die Galle verantwortlich gemacht hat, die durch den Körper wandert oder so. Diese Metaphorik gibt es auf verschiedenen Ebenen. Und auch da ist sozusagen das vielleicht so eine Hinwendung zu den dunklen Seiten des Alltags oder so, wo man ja sehen kann, Depressionen, also das findet man einfach so oft auch in seinem eigenen Umfeld und es ist immer wieder eine Diagnose, wo man sich vielleicht so ein bisschen fragen kann, ja, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man keine kollektiven Handlungsmöglichkeiten mehr findet? In einem Text im Heft taucht das zum Beispiel auch auf, dass die Depression so eine Ersatzhandlung für den Streik ist, ja. Also, weil es werden Leute krankgeschrieben, weil sie depressiv sind und sich das auch körperlich niederschlägt. Und mit dieser Krankschreibung ist man endlich irgendwie entrückt, so ein bisschen diesem Arbeitsalltag, wo sich der Körper und die Psyche vielleicht auch dagegen wehren. Und das ist aber interessant, das zu sehen, dass halt, ja, sozusagen, das nicht auf der bewussten Ebene stattfindet, wo man sich kollektiv organisiert und zum Beispiel sagt, wir verweigern Arbeit, die uns krank macht, sondern dass es halt eben dann auf der Ebene der Krankheit halt stattfindet. Also so ein Strang der Auseinandersetzung ist das.
Dunkelheit und Schwarz in der Kultur ist der Titel dieser Broschüre. Mit welcher Kultur wird sich denn auseinandergesetzt? Also es gibt, glaube ich, eine der ersten Assoziationen, die man vielleicht hat, ist mit avantgardistischer Kunst wie Malevich, Schwarzem Quadrat. Dann denkt man, finde ich, auch schnell an Bezeichnungen von Musik als düster, als dunkel.
Genau, also das ist vielleicht so ein bisschen die Spannbreite, also von Romantik über Avantgarde hin zu Subkultur. Das ist vielleicht der Bogen, der da gespannt wird, und ein Text setzt sich zum Beispiel auseinander mit Neofolk, was ja sozusagen auch aus der dunklen Szene sozusagen kommt, also Darkwave, Postpunk, Industrial in Verbindung steht. Und da wird aus so einer motivischen Ebene geguckt, düstere Musik, und es findet diese Dunkelheits- und Lichtmetapher aber auch ihren Niederschlag. Genau, und da haben zwei Autorinnen zum Beispiel geguckt, was muss man darin kritisieren oder was ist daran auch interessant.
Diese neue Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution ist gerade erschienen. Man kann sie beziehen über spektakel.blogsport.de, und sie bezieht sich größtenteils auf Beiträge, die es zu einer Veranstaltungsreihe schon vor einigen Jahren gab. Kunstspektakel und Revolution ist nämlich nicht nur diese Broschüre, sondern auch eine Veranstaltungsreihe, und die findet auch gerade aktuell wieder statt. Mit welchem Thema setzt ihr euch denn jetzt auseinander?
Genau, in diesem Jahr soll es gehen um radikale Kunst und radikale Linke in der Weimarer Republik. Genau, wo sozusagen so ein bisschen geguckt wird nach Randfiguren des Weimarer Kommunismus sozusagen, also insbesondere auf die linken Abweichler, die sozusagen aus verschiedensten Gründen auch zum Beispiel aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden sind, die bei verschiedenen Revolutionsversuchen dabei waren. Und gerade bei diesen Randfiguren ist es irgendwie ganz offensichtlich, dass die immer auch mit avantgardistischen Künstlern oder Künstlerinnen zu tun hatten oder aber auch selbst sozusagen Autorinnen oder Künstlerinnen gewesen sind. Also das ist so ein bisschen so ein Netz. Franz Pfemfert zum Beispiel, der ein Linkskommunist und Anarchosyndikalist gewesen ist, der eine ganz wichtige expressionistische Zeitschrift herausgegeben hat zum Beispiel. Oder Franz Jung, der eine gewisse Rolle zum Beispiel beim Mitteldeutschen Aufstand 1921 gespielt hat und der aber sozusagen sich in dadaistischen Kreisen herumgetrieben hat und eigentlich als expressionistischer Autor selber angefangen hat. Und genau, man erkennt da vielleicht so ein bisschen so die Konturen eines losen Netzwerks, das es in der Weimarer Republik gegeben hat, und dem soll nachgeforscht werden.
In der Veranstaltungsreihe Radikale Kunst und Radikale Linke in der Weimarer Republik, eigentlich sollte die jetzt in 6 Tagen beginnen, immer in der ACC-Galerie in Weimar. Jetzt ist aufgrund der Corona-Situation das wahrscheinlich anders, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, vielleicht kann man sich das schon mal vormerken. In welcher Form wird denn der erste Vortrag von Ralf Hofrogge, Kommunismus als Massenbewegung in der Weimarer Republik, stattfinden?
Genau, der Vortrag wird stattfinden, aber als Videostream. Also das ist das, worauf viele gerade irgendwie ausweichen müssen. Und das machen wir auch. Und man im spektakel.blogsport.de ist die Adresse, die du genannt hast, ACC Galerie Weimar, also acc-weimar.de, oder bei Facebook gibt es Kunstspektakel und Revolution auch. Da werden 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn die Links zu dem Stream halt verteilt, sodass man dem dann auch live beiwohnen kann und auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Genau, Ralf Hofrogge, das ist nächste Woche Donnerstag am 16. April um 20 Uhr.